ARD Sound.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
So sitzen wir hier beide in Leinen gehüllt, als hätten wir es miteinander abgesprochen.
Naja, es kommt da so langsam der Sommer. Pfingsten soll ja ganz warm werden.
Für alle, die uns nur hören, ich bin in Bleu eingekleidet und du in Beige.
Ja, und braun. Also passt.
Hallo, wir lieben alle.
Wir hallo, Kim. Alle. Hallo, es ist wieder soweit.
Jep. Du bist auch gut gelaunt, ne? Habe ich so den Eindruck.
Das war ja auch eine irre Woche, die wir hatten, ne? Also bis zum Höhepunkt. Also ich habe ja jetzt immer so Veranstaltungen, die so lange dauern, ja? Also ob meine Oper oder andere Sachen. Jetzt der ESC.
Das ist der Höhepunkt für dich gewesen?
Ja, na klar. Ich habe bis morgens um 1:30 vor dem Fernseher gesessen.
Jetzt nimmst du mich auf den Arm.
Nein, bis 1 Uhr ging das ja.
Ja.
Ja, so von ein, also angefangen hat es so 20 Uhr, aber eigentlich um 21 Uhr und dann war ja erst um 1 Uhr waren ja erst die Punkte vergeben.
Und hast du die ganze Zeit bei dir da im Wohnzimmer
genau.
Vor dem Fernseher gesessen?
Ja, hab mal zwischendurch ein bisschen zwischendurch auch bei langweiligen Acts auch mal eingeschlafen und dann habe ich noch mal ein bisschen reingeschaut in die Nachbetrachtung bei Frau Schöneberger und Thomas Hermanns.
Ja, und ich habe das auch geguckt. Und bei mir, ich weiß nicht warum, ich habe den Fernseher so lange nicht angehabt, ging die ARD nicht. Und dann musste ich direkt schnell...
Die hat gestreikt, ja?
Ja, direkt schnell auf den Laptop umsteigen oder am iPad. Und damit bin ich ins Bett gegangen. Es war herrlich gemütlich. Und dann habe ich da schön auch geguckt, bis zum Schluss, ja.
Ja, und das Ergebnis war wie erwartet, ne? Deutschland wieder irgendwie ohne Punkte, vor allen Dingen von den Zuschauern, nicht ein. Also, die haben haben ja Punkte höchstwahrscheinlich bekommen, aber nicht unter den ersten 10.
Ja, ist das jetzt wirklich nur noch ein Politikum? Oder, also angeblich hat sie ja wohl in diesen ganzen Voraufführungen und Shows, die sie da alle so drumherum
soll
machen,
so soll toll
sie
gewesen
sehr
sein.
Gut angekommen sein, bis hin zum Clubsperren, weil Überfüllung bei ihr besonders. Also irgendwie muss das doch gut gelaufen sein. Und wie kommt das dann?
Ist
das,
ich weiß nicht. Ich fand den Titel
so
eigentlich, der Titel war perfekt vorgetragen, aber es ist kein Funken oder kein Feuer entstanden.
I'm on fire, fire.
Es
blöd,
war mir ein bisschen,
feier.
Ja, vielleicht hätte er Haya Haya singen sollen. Ja, das heißt ja einstellen, einstellen und nicht Fire Fires in der Business-Sprache natürlich eher rausschmeißen. Aber okay, es hat das Fire jedenfalls nicht gezündet und es war so beliebig. Ja, das so und das ist das Grundproblem, glaube ich. Na, wir haben ja gesehen, die Österreicher nur mit ihrem Heimvorteil waren ja nur auch nicht gerade besonders toll und am besten und
also, ich fand den nicht schlecht. Also vom
ja,
Voting
nee, aber
du,
nein,
ne?
Vom Voting denn war
ja,
der der Vorletzte und der letzte war dann der Brite, war ja
der
interessant.
Da ganz alleine gesessen.
1, 2, 3 und ist ja interessant, dass alle drei deutschsprachigen Songs hinten waren, ne? Sehr schön. Also irgendwas muss ja sein.
Also meinst du, wir sind so unbeliebt in Europa?
Na, das weiß ich gar nicht. Ist ja leicht zu erklären, wenn wir sagen, die mögen uns alle nicht. Die sind nur neidisch auf uns und so. Das ist mir zu wenig. Ich glaube, wir sollten auch mal vielleicht mal eine Pause machen. Auch mal, ich meine, wir können ja mal glücklich sein, dass wir schon fürs Finale gesetzt sind. Wir hätten ja das Halbfinale
wahrscheinlich
gar nicht überstanden.
Aber weißt du, ich meine, die hat jetzt wirklich alles gegeben, ja? Also die hat so viel trainiert und die ist immer so perfekt. Aber vielleicht war es genau das, wobei sie ein bisschen flat, heißt es immer, so ein bisschen die Töne drunter lagen, gesungen hat. Wobei, also bitte Respekt.
Nein, ja?
Also
sing
da mal mit so einer körperlichen
Sie hat ja Glück gehabt.
Tanzen.
Also sie ist ja anschließend nicht zerrissen worden in den deutschen Medien, sondern eher gelobt worden und das fand ich schon wieder ein bisschen ignorant, auch bei der Nachbetrachtung. Also wenn man nur wirklich Drittletzter wird, ja, dass man dann sagt, ach, ich freue mich, dass ich vor 180 Millionen singen konnte und ansonsten ist es doch egal, ob man gewinnt oder Letzter oder Drittletzter wird. Natürlich ist nicht egal, die wird sich auch geärgert haben. Das kann man ja dann auch mal sagen.
Also ich aber gut, dass du das gerade sagst, ja, dass du es so ignorant fandst, weil ich finde das auch immer, das ist so wie bei der Oscarverleihung, du gewinnst es nicht und freust dich angeblich wie bescheuert für den anderen. Ja, vielleicht, aber man ist ja auch gleichzeitig enttäuscht und traurig.
Na klar ist man enttäuscht.
Und das hätte es vielleicht noch ein bisschen menschelnder.
Ja, und man muss eben auch mal gucken, wie die Auswahl wieder getroffen worden ist. Man hat ja das Desaster auch mit Raab gehabt und wie das wieder gemacht worden ist, warum sie gewonnen hat, muss man mal reflektieren so. Und dann sollte man aber auch als ARD vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht wirklich eine kreative Auszeit mal braucht, um das ganz neu zu starten.
Ja, aber was soll nach einer Pause Neues kommen? Also an eine Pause glaube ich nicht, aber ich glaube schon daran, dass, also hier Bangaranga, ja, das war ja, also...
Dara.
I'm the Bangara, Bangaranga, 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 I'm the Bangara.
Ich liebe sie.
Ich auch. Und ich liebe dieses explosionsartige, gute Launegefühl.
Es war eine Performance, die war wunderbar.
Aber hast du das schon gehört, als du den Song beim ESC das erste Mal gehört hast? Hast du da schon gehört, das hat Siegerqualitäten?
Ja, nicht. Doch. Also, dass das weit vorne sein würde, habe ich gedacht, wäre nicht mein absoluter Favorit gewesen.
Welcher wäre das
gewesen? Australien beispielsweise, die fand ich toll. Aber ich muss auch sagen, ich fand, weil es sehr romantisch war und eher eine Ballade, oder ein Chanson, Malta beispielsweise.
Malta fand ich auch toll.
Auch interessant. Ja. So. Aber Dara ist ja bei mir sowieso in mein Herz eingedrungen, als sie in ihren Interviews nach dem Sieg gesagt hat, mit nicht Deutschland, sondern Berlin ist ihre Stadt. Ja. Das war ja wunderbar. Die hat eine so wunderbare Lobhudelei über Berlin gemacht. Das hat mein Herz gehört.
Wir lieben Dara. Und weißt du, wer sie als Erster entdeckt hat? Unsere Lucy. Jack Oscar von den No Angels. Weil super. In Bulgarien...
Ist die ja schon ein Superstar, oder?
Und ist Lucy nämlich in einer Jury für so eine wie
so ein Casting-Show.
Sing Mein Song oder The Voice oder weiß nicht, wie die alle heißen, so eine Castingshow genommen. Und da haben die entdeckt.
Ah.
Ja. So, mein Herz.
Noch ein großes Ereignis kündigt sich an.
In der Tat.
Weltmeisterschaft, ja. Fußball, ja. Wo ja eigentlich alle Gene in Deutschland auf Fußball programmiert werden. Und
wir haben beschlossen, dass wir heute mal über das Phänomen einer Fanmeile und überhaupt das ganze Feiern drumherum auch reden, weil das war mir ja gar nicht so bewusst, wie nah du ja da drin warst.
Ja, aber erstmal gab es ja diesmal jetzt die Horrormeldung, die Fanmeile, die gar nicht beantragt war, ist abgesagt worden. Also ist auch interessant, ja.
Ja, aber wer will denn die überhaupt hier?
Naja,
also unabhängig von uns Fans.
Naja, die Fans natürlich, wenn nicht Fans, wird ja nicht dahin gehen, aber es war ja ein Massenereignis. Und das fing ja 2006 so an mit der Fanmeile am Brandenburger Tor.
Ja.
Da waren ja über die Laufzeit von den Wochen Millionen von Menschen. Und vor allen Dingen, es war etwas, was es in Deutschland bis dahin ja so gar nicht gegeben hat. Man konnte mit dem Fahnen dahin gehen. Man hat sich aufs Gesicht die deutsche Fahne raufgemalt. Da war auf einmal ein Nationalgefühl da, ohne chauvinistisch zu sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich hätte mir selber nie vorstellen können, dass ich auch mit Fahne da winke. Und es war ein Familienfest. Und absolut. Das hat dadurch, dass da die Kinder hingegangen sind, die Frauen, mitgegangen sind, eine abschreckende Wirkung gehabt für die Hooligans. Wir hatten ja vorher Sicherheitskonferenzen gehabt, europaweit, weil diese Hooligans aus London, aus England anreisen wollten, aus Polen.
Wir reden von 2006.
2006. Und da war ja Riesenbefürchtung, dass das zum Krawallort wird. War gar nicht, sondern es war ruhig, es war eine Stimmung.
Aber wahnsinnig. Das war doch auch dein erstes Mal in dieser Funktion als Bürgermeister.
2006 war meine erste Weltmeisterschaft, genau. Dass man ja sowieso eine in seiner Amtszeit hat, ist ja selten.
Das heißt, aber du bist ja dann auch zum ersten Mal mit all diesen Themen konfrontiert worden. Also man denkt ja nicht zwangsläufig.
Ich habe die FIFA kennengelernt. Ja.
Genau. Und da
hat
es ja auch ordentlich geknarzt im Gebälk bei
es
euch.
Es hat unheimlich geknarzt. Also es war ja geplant, also André Heller ist beauftragt worden, nicht von Berlin oder nicht von uns aus, aber von der FIFA und von der Bundesregierung mit dem Kulturprogramm. Es sollte ja, man kann ja heute nicht einfach nur so eine Fußballweltmeisterschaft machen. Muss ja auch immer noch gesagt werden, es für die ganze Gesellschaft und so ein Kulturprogramm
war. Im Olympiastadion war das?
Nee, insgesamt. Da war ja ein großer Fußball beispielsweise, der ist in Deutschland rumgereist und zum Schluss stand der am Pariser Platz mit mit Kulturprogramm jeden Tag. Dann war geplant eine große Eröffnungsfeier im Olympiastadion. Das Eröffnungsspiel war ja in München. Aber den Tag davor sollte im Olympiastadion eine gigantische Eröffnungsfeier gestaltet werden durch André Heller und seinem Team. Die Kosten waren veranschlagt mit 25 Millionen Euro. Das hat die FIFA gezahlt. Das war eine Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik und der FIFA. Und alles geplant schon. Und es dauert ja 2 Jahre Vorbereitungszeit und weiß ich was alles. Und dann auf einmal ist der FIFA eingefallen, dass es mit Herrn Heller nicht geht. Und dann haben sie den eingeladen.
Also, was heißt auf einmal und wieso nicht mit ihm geht?
Ja, es gab ein Treffen auf dem Sonnenberg. Sonnenberg ist der Sitz der FIFA. Und dann hat man schön nett Herrn Heller eingeladen zum Essen. Mittags haben die alle wunderbar zusammengesessen. Und als das Dessert serviert war, hat man ihn im Nebenraum gebeten und hat ihm gesagt, adieu. Es war soweit mit unserer Zusammenarbeit. Wir machen die Eröffnungsfeier nicht. Und angeblich der Rasen. Weil, wenn denn diese Eröffnungsfeier da war, dann war der Aufbauten für diese gigantische Feier so, dass man den Rasen hätte austauschen sollen. Und die offizielle Begründung von der FIFA war dann, der Rasen kann nicht mehr anwachsen, der Rollrasen, der danach ausgelegt werden sollte. Waren ja noch ein paar Tage Zeit bis zum nächsten ersten Spiel im Olympiastadion. Und dann hat man das abgesagt. Ich glaube aber nicht, dass das der eigentliche Grund war, sondern da hatte man sich irgendwie mit André Heller da irgendwie nicht mehr verstanden oder es lief aus dem Ruder oder weiß ich was alles. So, aber wir standen dann auch wie blöd da, war ja alles
ohne
programmiert.
Eröffnungsfeier.
Ohne Eröffnungsfeier. Und also ich hatte so einen Brast gehabt und habe dann tatsächlich bei der FIFA angerufen in Zürich.
Wen rufst du da an?
Na, ich wollte Herrn Blatter sprechen, ne? So. Der war aber angeblich nicht da. Und dann kam Herr Lindsay, das war der Generalsekretär. Immerhin, der zweite, also unter Blatter. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Blatter nebenan gestanden hat. Und ich habe so geschimpft und dann haben die mir 100.000 angeboten, ja, von den 25 Millionen 100.000 für einen Ersatz. Wir mussten ja irgendwas anderes machen.
Eine Ersatzfeier?
Ja, wir mussten.
In Berlin?
Ja, na, gab ja in München das Eröffnungsspiel, aber war eine kleine Zeremonie vorgesehen, aber ja keine Eröffnungsfeier. Aber wir mussten ja irgendwas machen an dem Tag. Da haben die mir 100.000 angeboten und da habe ich gesagt, ihr seid davor verrückt. Also, und ich habe so geschimpft, naja, gut, aufgelegt. Nach einer Stunde kriege ich einen Anruf, Herr Wowereit, Sie kriegen 1 Million. Na wunderbar, war ja auch nicht gerade doll, aber immerhin, ja, so, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie das Geld überwiesen war, das hatten wir dann tatsächlich von der FIFA und dann haben wir am Brandenburger Tor dann eben, ja, in einem ganz anderen Rahmen und was gemacht, ja.
Für die Million.
Ja.
Da konntest du aber keine Kiwi für einkaufen, ne? Weil die kostet ja schon 1 Million, wenn die da am Brandenburger Tor steht.
Ja, gut, aber da war ja Medienpartner auch da und so, es war ja nicht alleine die Kosten, aber egal, aber das war so eine Sache.
Aber guck mal, so leidenschaftlich habe ich dich selten hier so gesehen.
Nein, das war auch eine heiße Zeit. Ich habe die alle kennengelernt. Ja, also,
und die haben vor allem dich kennengelernt.
Ja, vor allen Dingen, sie haben, deshalb erzähle ich darüber. Ich hätte ja nicht darüber erzählt, aber sie haben selber erzählt, dass der Wowereit so einen Zapf gemacht hat. Das haben die denn selber erzählt.
Wie hätte das denn auch ausgesehen, die Hauptstadt, wenn wir
Ja gut, aber alle zittern ja vor der FIFA oder vor den IOC. Das ist doch immer das alte Lied. Wir lassen uns als Städte doch immer von diesen großen Organisationen erpressen, weil jeder will ja eine Fußballweltmeisterschaft haben, jeder will Olympische Spiele haben und da muss man ja kuschen vor den Herren. Die sind ja besser als gekrönte Häupter, die werden mit Eskorte durch die Stadt gefahren und weiß ich was alles, ja, so. Und die entscheiden aber meistens ja nicht nur nach sportlichen Kriterien, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Das ist ja spannend, Klaus. Ich stand damals in der Fanmeile. Ich gehörte zu den knapp 1 Million, die da standen und ich meine, das ist für mich heute völlig undenkbar, dass ich mich in so eine Masse reinstelle. Aber ich sag dir, das war so entspannt und friedlich sowieso, wissen wir ja. Aber man ist auch so entspannt reingekommen, man ist auch entspannt wieder rausgekommen. Also da war überhaupt nichts von Massen. Also, aber gut, das war wirklich ein Sommermärchen. Ich glaube, das wird auch ein besonderes. Irgendwie auch jetzt dieses Jahr. Ich glaube,
Wollen wir mal hoffen.
Ich glaube, wir sind alle bereit, uns ablenken zu lassen, mitziehen zu lassen, mitreisen zu lassen.
Naja,
egal wie.
Aber das bedeutet nur Ablenkung und verbesserte Stimmung, wenn die Deutschen auch ziemlich weit kommen.
Ja, ach, ich höre es schon bei mir durch die Straße wieder hupen, wenn die Türkei gewonnen hat.
Ach, das ist ja schön.
Hip-hooray.
Ja. Hip-hooray. Hoffentlich hupen dann auch mal die Deutschen.
Der Promi-Anruf.
Du, wir sind jetzt, glaube ich, an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir sehr, sehr gerne unseren Telefongast doch vielleicht mal hereinbitten wollen.
Das wäre schön. Hast du Lust? Ich freue mich schon, ja.
Wir mögen ihn beide sehr gerne. Mhm. Ich habe ihn bei mir in der Sendung mit seiner Frau am liebsten sitzen, weil dann ist es sehr, sehr unterhaltsam, aber es ist auch mit ihm alleine unterhaltsam.
Wollte ich gerade sagen. Absolut. Die beide machen viel zusammen, ja. Aber sie können auch alleine.
Und das war auch der Wunsch, dass wir sie einzeln natürlich zu uns holen. Ne?
Ja, Christian Berkel.
Der großartige Schauspieler und vor allem auch sehr, sehr erfolgreiche Autor. Hallo, willkommen.
Hallo.
Hallo Christian.
Ja. Hallo Klaus.
Wo bist du? Hallo. Was machst du?
Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch.
Ach, du arbeitest da und guckst in den schönen Garten, ja?
Ganz genau.
Und was arbeitest du gerade? Steuererklärung.
Nein, um Gottes Willen, nee, das ist solche Arbeiten versuche ich zu vermeiden. Nein, an meinem neuen Roman.
Sehr schön.
Also nach dem Roman ist ja immer bei euch vor dem Roman oder vor genau. Nach dem Buch ist immer direkt vor dem. Ich frage mich wirklich, wo ihr das alles herholt. Ihr beide habt sehr viel aus der eigenen Familie, aus den Beobachtungen, aus den Verarbeitungen eurer eigenen Familiengeschichte und derer eurer Generation davor. Das war der Stoff bislang und jetzt was ganz, ganz Neues. Wofür entscheidet man sich dann da? Ich meine, Ideen musst du viele haben, ne?
Es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Spielen. Ich habe immer das Gefühl, also man glaubt vielleicht, man sucht sich die Rollen aus, aber in Wirklichkeit kommen die Rollen zu einem. Warum das dann so ist, ist immer manchmal ganz interessant, wenn man dann so rückblickend schaut, was habe ich eigentlich in der und der Zeit gespielt, und dann stellt man plötzlich fest, dass da irgendein roter Faden drin ist, den man selber aber damals gar nicht so wahrgenommen hat. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, dass man bestimmte Dinge ausstrahlt und die werden von anderen aufgenommen und die reagieren darauf. Also so ist es beim Schauspiel und beim Schreiben ist es eigentlich ähnlich. Plötzlich ist irgendein Bild oder es ist irgendeine Szene da oder man liest etwas, und ich lese relativ viel und bei vielen Dingen löst es also vielleicht Begeisterung oder was auch immer aus, aber nicht so einen persönlichen Zugang, und plötzlich kommt irgendeine Geschichte und man merkt, das ist es, und dann setzt man sich hin. Manchmal merkt man auch nach 10 Seiten, nee, das habe ich so gedacht, aber das ist es doch nicht.
Ach, wie schade, dann hast du 10 Seiten geschrieben. Schöne
ja,
Worte.
Das ist ja nicht so viel, aber ich habe schon wirklich sehr viel mehr weggeschmissen.
Ja, hast du, ja? Oh Gott, das fände ich ja da welcher.
Musst du das dann in einem Stück machen und bist du dann für andere Sachen nicht mehr bereit? Oder machst du das
schon
stückweise?
Genau, also ich bin absolut nicht multitasking-fähig, kann immer nur eine Sache machen. Ich kann auch, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel koche, kann ich nicht mit mich unterhalten oder auf irgendetwas anderes reagieren. Das betrifft wirklich alles. Und insofern suche ich mir dann immer also speziell, wenn ich anfange, brauche ich eine Strecke, wo ich weiß, also ich habe jetzt mehrere Wochen, wo ich wirklich nichts anderes mache.
Du hattest ja auch eine interessante Jugend und bist Gott sei Dank irgendwie nach Berlin zurückgekehrt. Du hättest auch gut und gerne in Frankreich bleiben können, ne?
Das stimmt,
Deine
ja.
Jugend war in Frankreich.
Ja, ja, absolut. Also eine ganz prägende Phase. Und ich habe wirklich auch eine ganze Weile mit dem Gedanken gespielt, zunächst dort zu bleiben oder beziehungsweise dann wieder zurückzukommen. Und ja, dann hat mich diese ganze Geschichte einfach auch, Stichwort Familiengeschichte, doch sehr beschäftigt. Und andererseits habe ich mir natürlich auch gesagt, und es war wahrscheinlich nicht ganz doof, willst du dir wirklich in einem so extrem kompetitiven Beruf vielleicht von vornherein einen, sagen wir mal, Standortnachteil verschaffen? Also indem du in Frankreich als Deutscher, akzentfrei ist nicht das Einzige. Irgendwann wissen die Leute trotzdem, dass du Deutscher bist. Und dann musst du einfach doppelt so gut sein wie der Franzose, gegen den du antrittst. Und willst du dir gleich am Anfang noch so einen Stein in den Weg legen? Also
wie ist denn das mit der Sprache? Sprichst du so Französisch wie...
Ja. Also ich meine, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und du hast bei allen Zweisprachigen eigentlich immer eine Sprache trotzdem, die dominiert, und das ist die, in der sie leben, und das ist bei mir dann jetzt ganz klar Deutsch. Da war zwischen dem, sagen wir mal, 10. und 18. Lebensjahr eindeutig Französisch. Und die Sprache sprichst du dann immer besser. In der anderen suchst du dann plötzlich nach einem Wort oder nach einer Formulierung. Das ist aber dann wieder eine Gewohnheitsfrage. Also so wie ich, sagen wir mal, 14 Tage in Frankreich bin oder mit Franzosen zusammen bin, ist das auch wieder...
Wieder präsent, ne?
Wieder präsent, ja, ja.
Aber das klingt alles sehr, sehr gut, nicht geplant, aber gut durchgezogen. Also gibt es auch so mal Strecken, wo du gar nichts machst, wo du einfach nur in deinem aufgeräumt oder eben nicht unaufgeräumten Garten sitzt und nichts tust? Oder musst du immer irgendwas Produktives machen und schaffen?
Nee, also sagen wir mal so, es gibt diesen wunderbare Zitat von Faulkner, der gesagt hat, es ist mir immer sehr schwer gefallen, den Leuten klarzumachen, dass wenn ich aus dem Fenster schaue, dass ich gerade arbeite. Insofern, das ist, aber das war eigentlich immer so. Also ich habe immer diese Phasen, wo ich also eigentlich irgendwo sitze und vor mich hin träume. Aber das, da man ja eigentlich irgendetwas immer in sich bewegt, entsteht, das sind so ganz wichtige Phasen, da entsteht irgendetwas. Das ist im Grunde genommen so wie man beim Sport sagt, die Muskeln wachsen nicht, während man trainiert, sondern während man auf dem Sofa sitzt.
Und ja, das stimmt, das stimmt. So geht mir das beim Spazierengehen mit meinem Hund, wenn ich Gassi gehe.
Kind sitzt da und auf dem Sofa und wartet auf den Muskelzuwachs.
Das passiert im Übrigen. Genau. Dabei esse ich aber ordentlich viel Schokolade und da passiert auch eine Menge. Aber wenn ich mit dem Hund Gassi bin, dann passiert bei mir auch eigentlich im Kopf das meiste tatsächlich auch. Ja. Verstehe ich.
Sag mal, Hollywood hast du auch bei großen Produktionen mitgemacht, bei Küre und dann bei Tarantino. Die haben ja sehr viel, weil Küre weiß ich, weil es ja auch viel in Berlin und Babelsberg da gedreht wurde und an anderen Orten. Aber gibt es da so riesige Unterschiede, neben dem großen Budget natürlich für so eine Produktion, zu den deutschen Filmproduktionen?
Also einerseits hat dieses große Budget natürlich zur Folge oder umgekehrt, dass wahnsinnig viele Menschen am Set sind. Nicht? Also so eine große Produktion, da sind gut und gerne 300, 350 Menschen am Set. Und es darf ja keiner irgendwie etwas machen, was eigentlich der aus dem Department machen sollte. Und
strenge Abgrenzung, ja.
Sehr strenge Abgrenzung. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass wirklich alles extrem professionell ist und wirklich wie am Schnürchen klappt. In dem Moment, wo aber plötzlich man plötzlich nicht weiter weiß, dann bleibt unter Umständen die gesamte Maschinerie stehen, weil... Es gibt nicht, dass du jetzt kommst und sagst, ich hätte da eine Idee, warum machen wir denn nicht das, wenn das nicht dein Department ist? Das, egal wie gut die Idee ist. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen aus der Not auch.
Zwangsweise,
weil nicht so viele da sind.
Ja, was ist denn, erzähl mal, wie viel ungefähr im Vergleich wie in Deutschland so eine Produktion, wie viele Menschen sind da mit involviert?
Ja, also sagen wir mal, bei einer Fernsehproduktion ist es irgendwas zwischen 40 und 50 vielleicht.
Das ist schon überschaubarer. Das ist
wesentlich kleiner. Und bei Kino, je nachdem, was es für eine Kinoproduktion ist, also bei Low Budget kann es noch weniger sein. Und bei größer budgetierten Produktionen kann es auch mal bis 100 oder so gehen, aber es ist in der Regel deutlich.
Aber wenn du da bei so einer internationalen Produktion bist, hast du da Lampenfieber? Bist du da nervöser, als wenn du in Deutschland was drehst, was dir vertraut ist?
Ja, schon. Also ich meine, dann kommt ja auch noch hinzu, also Englisch ist nun nicht meine zweite Muttersprache. Ja. Das heißt, es ist da auch nochmal eine andere Anspannung. Kriegt man das so hin, wie man sich das vorgestellt hat? Schafft man es vor allen Dingen, schnell zu reagieren? Also das eine ist, was man sich vorstellt und dann kommt was ganz anderes am Set auf einen zu. Und man muss oft sehr, was ja auch das Schöne ist beim Film, man hat nicht viel Zeit, man muss sehr schnell umschalten können. Und das ist natürlich in der eigenen Sprache sehr viel einfacher. Oder wenn jemand plötzlich kommt mit einer Textänderung. Im Deutschen lerne ich sehr, sehr schnell. Im Englischen brauche ich einfach länger.
Wenn man dich mal googelt, dann kommt ein ganz interessanter Vergleich. Also du wirktest wie ein Mensch, der aus einem französischen Schwarz-Weiß-Film gefallen sei. Und gleichzeitig bist du jemand, der zu Hause ein völliges Bücherchaos hat, weil du eben irgendwie ständig neue Bücher kaufst und Andrea schon gar nicht mehr weiß, welche ihr doppelt und dreifach habt.
Also ich weiß das schon, aber...
Da verrätst du das Geheimnis nicht. Aber du würdest dich auch nicht vom Drittbuch denn trennen, sondern das behältst du.
Ja, sagen wir mal so, es kann tatsächlich passieren, weil es sieht wirklich im Arbeitszimmer ein bisschen chaotisch aus. Ich bin nicht so wahnsinnig der Ordnungstyp. Ich bin zwar durchaus der Sammlertyp, aber und kann ständig irgendwelche Listen machen, aber ich befolge sie nicht.
Das heißt, um dich herum liegen jetzt Bücher, also die sind nicht nur im Regal, sondern die liegen wahrscheinlich, ich stelle mir das jetzt so vor, rechts um dich herum, links um dich herum, liegen überall so Stapel vom Boden auf aus Bücher.
Mhm. Ja, das ist so. Und dadurch kann es tatsächlich mal passieren, dass ich vielleicht vor 2 Jahren ein Buch gekauft habe und das vergessen habe und das nochmal kaufe. Das kommt vor.
Ja. Wir freuen uns auf das neue Buch. Wir freuen uns auf die neuen Produktionen. Und
wir freuen uns überhaupt, dass es euch so gibt in diesem ganzen Glitzer.
Danke, das freut mich
sehr. Dass es so normale Menschen gibt.
Super.
Christian, vielen herzlichen Dank.
Alles Liebe, alles Gute, frohe Pfingsten.
Danke, euch auch.
Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Tschüss.
Danke, tschüss.
Ja, das habe ich mir fast vorgestellt, dass er so drumherum überall die Büchertürme hat. Ja, herrlich. Ganz, ganz toll. Und das tut so gut, wenn man sowas dann sieht und auch sich damit so ein bisschen ablenken kann. So von zum Beispiel jetzt, wenn du dich fragst, Kinders, wen wählen wir eigentlich? Das ist ja so.
Ich sage ja immer, wählen Sie.
Wählen Sie überhaupt.
Wählen Sie demokratisch.
Ja, aber wählen Sie vor allem. Das ist ja jetzt
bald. Ist bald am 20. September sind die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen.
Und während wir uns darüber Gedanken, also das Volk sich darüber Gedanken macht, mein Gott, was soll man denn bloß wählen, macht sich natürlich die andere Seite schon viel, viel früher darüber Gedanken.
Muss gemacht werden, ja.
Also ihr, die Politiker und die Regierung, wie stellen wir unsere Parteien auf? Mhm. Sind das mehr Gesichter? Sind das mehr Slogans? Sind das Marketingagenturen? Erzähl uns doch mal, wie die Vorbereitung von einem Wahlkampf aussieht.
Ja, also erstmal muss man sich intern sortieren. Da werden erstmal die Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, für die Wahlkreise beispielsweise. Und dann
wie werden die zum Beispiel schon aufgestellt? Nach Sympathie, von denen man denkt,
das läuft nicht immer nach Sympathie und schon gar nicht nur nach Qualifikation, sondern die müssen in ihren jeweiligen Organisationen eine Mehrheit finden. Da gibt es ja auch mehrere, die das wollen. Also da gibt es auch Kampfkandidaturen und so. Und da muss man sich durchsetzen. Also erstmal muss man einen Wahlkreis kriegen. Als Direktkandidat. So. Und der zweite ist dann, gibt's Listen. Bei der SPD, CDU gibt's Bezirkslisten, andere haben Landeslisten. Dann brauchst du eine Spitzenkandidatin, einen Spitzenkandidaten. Das haben die Parteien jetzt aufgestellt. Also Herr Wegner ist es bei der CDU.
Und ist das eine gute Idee?
Der ist regierender Bürgermeister und er will es bleiben. Also deshalb wird die CDU ihn auch weiter unterstützen. Dann die SPD hat Herrn Krach aufgestellt und Herr Graf ist es für die Grünen und andere. So, dann brauchst du ein Wahlprogramm. Das ist jetzt bei den meisten auch schon mal erarbeitet. So, und dann nimmst du dir eine professionelle Werbeagentur. Die machen dann dir auch Vorschläge, wie so eine Kampagne aussehen soll, wie das immer so ist. Das gibt es ja im privaten oder im Wirtschaftsbereich ja auch. Wenn man da ein Produkt an den Markt bringen will, dann pitchen die und dann gibt es da so Vorschläge mit Plakatvorschlägen, wie sollte das aussehen und so. Wie ist überhaupt die Kampagne aufgebaut?
Und dann immer entsprechend auch was das bewirkt, welche Wirkung das nach draußen
hat. Was man sich damit vorgestellt hat. Ja, klar, das sollte schon zur Partei passen. Ja. Also bei mir war es beispielsweise die Agentur Butter, mit denen ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe mit Frank Staus, der hat jetzt ist jetzt auch in Ruhestand gegangen, aber die hatten schon Erfahrung mit anderen Wahlkämpfen gehabt und für mich war ganz wichtig immer, dass die aus dir nicht was anderes machen.
Ja, eben.
Genau. Ja, also das ist ja mal der Versuch, dich strahlend darzustellen oder mit Schminke oder Retusche und weiß ich was alles. So, ich sage, wenn ich neben dem Plakat stehe, möchte ich auch noch, dass ein Mensch mit mich auch erkennt, wenn ich daneben stehe. Und das haben die immer gemacht so. Aber
was waren denn bei dir so die Schwerpunkte, die sie da rausgearbeitet haben?
Wofür? Naja, gut, ich bin ja angetreten, dass wir einen Mentalitätswechsel brauchen in der Stadt. Und bei mir war es ja alles, ich war ja dann auch schon regierender Bürgermeister, weil ich beim ersten Mal ja nicht gewählt wurde durch die Bürgerinnen und Bürger, sondern durchs Abgeordnetenhaus. Und dann hatten wir ja danach den Wahlkampf 2001 gehabt. So, und für mich war wichtig, dass auch begriffen wird, dass wir nicht so weitermachen können. Berlin war am Ende und wir können aus eigener Kraft da rauskommen, aber es bedeutet auch sehr viele Anstrengungen. So, und dann machst du so ein Shooting ja für die Plakate. Ja, ich weiß noch, das hat Tage gedauert. Das sind ja mehrere Kampagnen auch, ja. Und dann musst du immer mit irgendjemandem reden und dann sind dann mit Kindern, dann ist damit, da ist auch unter anderem entstand ja dieses berühmte Schnappi-Plakat, ja, wo mir so ein Mädchen in der Kindertagesstätte auf einmal so diesen Krokodil-Puppe da ins Gesicht gedrückt hat. Und das war aber nicht geplant. Also das war Zufall. Ja,
ja, deshalb war es ja auch ein gutes.
Genau. Das ist oft so, ja. So, ich hatte auch eins gehabt, wo ich so wirklich total zerzauste Haare hatte. Das haben sie dann gar nicht genommen. Ich fand es aber ganz schön eigentlich. Das sah ganz gut aus. Aber da wird dann natürlich immer überlegt. Und für so eine große Partei, für eine Volkspartei, die muss ja alle ansprechen. Wenn ich jetzt eine Interessenpartei bin, nur für einen Teilbereich, dann kann ich ja ganz anders ansprechen. Dann muss ich ja nicht 100% der Leute ansprechen. Reicht ja 10%. Wenn ich von davon dann 5-7% kriege, bin ich erfolgreich. Die anderen wollen aber die großen Volksparteien, die müssen alle ansprechen. Deshalb, wie gehst du da schon mal hin? Gehst du mit Krawatte da aufs Plakat oder gehst du sportlich oder was machst du eigentlich?
Aber sag mal, früher bilde ich mir das ein, meine ich immer in Fußgängerzonen zum Beispiel. Mhm. Da standen immer so diese schrecklichen Informationsstände, wo du immer dachtest, ein Windstoß und das Ding bricht zusammen, ja. Wo man auch davon ausgehen musste, dass ihr das selber zusammengebaut habt.
Ja, so ungefähr. So
drei Stangen da und noch ein Zelt oben
oder
drauf.
Oder so ein Tapeziertisch.
Herrlich. Und es war alles wackelig, aber da standet ihr und das war eigentlich immer so ein kläckliches Bild.
Und wir hatten in Berlin immer
Luftballons verteilt.
Im Winter meistens die Wahlkämpfe und es war eisekalt. Und ich weiß noch, als ich noch in Lichtenrade wohnte, mein Keller war ein richtiges Lager für Broschüren, für Plakate, für Aufstelltafeln.
Das war alles bei dir und nicht im Rathaus?
Nee, da war ich ja noch nicht im Rathaus.
Ach so, bevor du.
Als ich dann noch Abgeordnetenhauskandidat war und oder noch Wahlkampf gemacht habe als Bezirksverordneter. Das machen ja die Parteien auch heute noch fast selber. Man kann es alles über eine Agentur machen lassen, aber es kostet ein Schweinegeld. Und deshalb ist ganz wichtig, dass die Mitglieder mitmachen. Und die Präsenz in den Fußgängerzonen, Leute, das machen die Parteien über 5 Jahre. Aber keiner nimmt zur Kenntnis. Nachher sagen die, ach, jetzt kommen sie, wo Wahlen sind. Nee, die sind immer da. Man muss irgendwas machen, weil viele Leute wissen gar nicht, dass Wahl ist. Ja. Und die müssen mobilisiert werden, ob die sich durch so ein Plakat beeinflussen lassen in ihrem Abstimmungsverhalten. Das war ich auch stark zu bezweifeln. Aber es erzielt auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
Ach, du meinst also der Einzelne, du würdest dich selber jetzt gar nicht mehr einzeln auf dem Plakat sehen. Was würdest du stattdessen sehen?
Naja, die großen Plakate. Also es gibt ja, die sind einfach Bilder und die macht jeder Wahlkreis.
Auf denen siehst du das schon?
Auf den großen siehst du auch den Kandidaten. Kannst auch ohne Kandidat machen. Kannst nur eine Parole machen. Wir haben es ja gesehen, was Özdemir mir da in Baden-Württemberg gemacht hat. Der hat die Partei ja nicht mehr raufgeschrieben. Ja? Der hat nur sich, habe ich auch mal gemacht. Und dann die Frage, machst du bunte oder machst du Schwarz-Weiß-Plakate? Eine Zeit lang war mal ganz in Schwarz-Weiß zu machen. Und dann war auch mal in, dass dann also der Kopf oben irgendwie ein bisschen abgeschnitten war. War auch ein bisschen
dynamischer wird.
Ach, alles. Ja. Na, Schwarz-Weiß hat in der Fotografie, klar, ganz andere Wirkkraft. Ja.
Ja, Vertrauen.
Also all das musste man. Und dann musst du auch Geld sammeln. Also die Parteien kriegen ja pro abgegebener Stimme einen bestimmten Eurosatz. Damit kann man den Wahlkampf finanzieren, aber du brauchst auch Spenden. Spenden von am besten ja natürlich auch große Spenden. Die muss man veröffentlichen, damit man auch weiß, wo das Geld herkommt. Aber viele Menschen, auch Parteimitglieder, die sagen, ich spende dann für einen Wahlkampf 10 Euro. Und das ist auch viel, wenn man das in der Masse sieht. Und ich sage, es ist ein Angebot, was die Parteien machen. Und man kann sich da informieren.
Ja.
Und das sollte man auch tun. Also kaum einer listet Wahlprogramme.
Aber das sollte man. Genau darauf.
Da bin ich immer so scharf
drauf, dass Leute die Programme lesen.
Ja, oder zumindest, es gibt auch Zusammenfassungen der 10 wichtigsten Punkte.
Ja,
oder
von
sowas.
Mir aus auch durch ChatGPT einmal das Wahlprogramm schmeißen und dann sich
so, ne? Aber
so eine Zusammenfassung.
Man sollte sich sachkundig machen und dann seine Entscheidung treffen. Ja. Und vor allen Dingen zur Wahl gehen. Das ist mein Appell, wir sind stolz darauf, dass wir Wahlrecht haben. Aus meiner Sicht ist es aber auch eine Wahlpflicht.
Mhm. Die Fragen der Woche.
Wir haben hier wieder Fragen von unserem
wunderbaren und man muss dazu sagen, wir haben uns diesmal Fragen gewünscht, die es in sich haben. Weil heute ist ja erstmal für diese Staffel unsere letzte Folge. Wir haben noch eine Zusatzfolge. Das ist wie so ein Zusatzkonzert, weil es so läuft, so spitze läuft. Ne? Ja, auf dem Funkturm, Hase.
100 Jahre Funkturm Berlin, das ist der Anlass.
Ja, und wir beide da mitten.
Wir beide auf dem Funkturm,
Ich liebe das, ich liebe meinen Funkturm. Ich freue mich da aber, so doll
aber
drauf.
Aber Kim, es ist der Funkturm, nicht der Fernsehturm.
Ja,
nicht, dass du...
Das ist nochmal berechtigt, durchaus berechtigt mir das nochmal. Aber ich bin natürlich mit dem Funkturm groß geworden. Und das ist das Erste, was wir auf der Abus, wenn wir von unserer kleinen Reise gekommen sind, im Auto mit der Familie immer, wann kommt der Funkturm? Also da freue ich mich sehr drauf. Aber deshalb ist heute erstmal dennoch.
Das wird am 10. Juni sein.
Genau. Ja. Aber für die Staffel ist das eigentlich jetzt die letzte Folge. Wir kommen wieder, wir machen weiter. Aber deshalb haben die Fragen es hoffentlich heute nochmal noch mehr in sich.
Ja, in welcher Sportart wärt ihr gerne die Beste der Welt?
Ich würde sehr gerne laufen können. Wirklich mit Freude joggen. Ich hasse Joggen. Und ich mache es aber trotzdem. Also ich walke mehr, als dass ich jogge, weil ich glaube, das tut mir gut. Und ich kann immer noch nichts Schönes daran finden.
Ich finde ja viele Sportarten sehr interessant und sehenswert. Aber eine hat es mir besonders angetan, ist die Leichtathletik. Und da ist die Königsdisziplin der Zehnkampf.
Ja, da hast du ja alles mit drin. Also alles abgedeckt.
Ja, und das ist wirklich so eine harte Übung über 2 Tage. Da musst du natürlich eine Kondition haben. Du musst in den unterschiedlichen Bereichen dich ausbilden und gute Nerven haben. Also, und ja, da mal Weltmeister oder Olympiasieger zu sein, da also beim Zehnkampf.
Zehnkampf, ja, das stimmt. Ich glaube, ich wäre auch mehr Leichtathletik als Kunstlauf zum Beispiel. Ich finde es schön zu sehen und finde es absurd, was man da
als... Du als Eisprinzessin, da sag mal.
Himmlisch.
Oh, du bei Holiday on Ice, guck mal.
Nee, ich bin mehr die Leichtathletin, komm.
Okay.
Ich bin mehr die so über Stäbe springt und weit springt. Aber das würde ich mir so wünschen. Ich war immer die Schlechteste.
Dann muss ich ja deine Freundin Katharina keine Sorgen machen.
Nee, ich weiß auch gar nicht, das interessiert mich auch immer. Ich würde so gerne mal mit Katharina einfach so... Freizeitmäßig mit einem Pinguin von mir aus in der Hand. Also weißt du, diese, wo man sich so drüber schiebt.
Na, die kann doch mit dir irgend so einen Wurfachsel da machen. Oder
ich glaube,
stell mal vor, wenn ihr einen Paarlauf macht und dann dich da durch die Gegend schleudert. Na wunderbar, da komme ich denn als Zuschauer.
Ja, zur Frage an Kim. Was hast du denn noch aus deinem Germanistikstudium gemerkt, dass ich es nie wieder studieren wollen würde? Das war also wirklich... Ich liebe ja Literatur. Ich habe das Einheitslatinum, also das große Latinum, ja.
Oh.
Also das ist dann aber zum Einheitslatinum geworden. Aber ich habe das große und es wurde dann zum Einheitslatinum. Aber ich hatte das halt alles. Da musste ich mich Gott sei Dank nicht mehr durchquälen, wie alle Germanisten sich da durchquälen müssen. Neuere Philologie fand ich auch total anstrengend. Und da war immer wichtig, dass jemand neben mir sitzt, wenn wir Klausuren hatten. Mhm. Dass ich da auch mal rüber gucken kann, ob ich dann noch richtig bin. Aber ich fand diese Diskussionsrunden, die man da so hatte, fand ich immer so wahnsinnig anstrengend. Und dann habe ich auch noch auf Lehramt studiert. Das heißt, Erziehungswissenschaften hatte ich auch noch. Das war auch noch so ein Fach, wo so viele immer eine Meinung hatten. Und ich komme halt ganz schnell auf den Punkt. Ich laber gerne nicht so drumrum. Ich bitte schön Fakten. Also ich will Germanistik nicht nochmal studieren.
Mhm. Frage an Klaus. Welche besonderen Gegenstände standen in deinem Büro im Roten Rathaus?
Oh, das ist schön, ja, genau.
Welche besonderen Gegenstände? Naja, einerseits die Kunst an den Wänden und Skulpturen, die konnte ich mir aussuchen. Hatte eine wunderbare Plastik von Maczynski Denninghof. Die kennt ihr vielleicht vom Townsend. Wie so Würste aussehen, die zusammengesetzt, diese Riesenskulpturen.
Ah, ja.
Die immer so einzeln.
Ja. Was hast du
zusammen, da hatte ich eine schöne Skulptur. Das war im Büro. Und als ich noch Volksbürgerstadtrat war, hatte ich eine ganz wunderbare Bronzeskulptur gehabt. Ein Reiher. Ganz schmal, war als Mordwerkzeug auch gut zu benutzen. Aber es stand da so sehr filigran und es war von Günter Grass.
Oh, das ist aber wirklich besonders. Ja? Im doppelten
so,
Sinne.
Und das war von meinem Vorgänger schon da und blieb da auch.
Ist es jetzt?
Das weiß ich gar nicht. Ich durfte es ja nicht mitnehmen. Aber das war wirklich eine Lieblings- Und wir haben eine Ausstellung dann im Kunst am Tempelhof gemacht mit Günter Grass. Und da konnte ich ihm sagen, dass diese Skulptur bei mir im Rathaus steht. Und
das fand er bestimmt gut.
Das fand er gut. Er wusste auch, da gab es wohl drei davon. Und er wusste nicht, wo die eine auch geblieben ist.
Mir hat irgendein Vögelchen mal gesäuselt, du hättest einen Schaukelstuhl bei dir im Büro gehabt.
Kein Schaukel.
Und ein Schaukelpferd?
Ein Karussellpferd. Ein Karussellpferd.
Das war stille Post.
Aber das war, steht immer noch da. Das habe ich vom Schaustellerverband bekommen und das war über 100 Jahre alt. Und als ich das geschenkt bekam, habe ich gedacht, oh ja, das gebe ich doch an eine Kindertagesstätte. Ja. Die freuen sich doch bestimmt darüber. Es war dann auf so einer Stange aufmontiert, ne? So, also es bewegte sich nicht, sondern stand fest. Och, dann hat der Präsident vom Schaustellerverband bald eine Krise gekriegt. Nein, das ist für Sie, also das muss so. Und dann habe ich das in mein Amtszimmer gestellt und du glaubst nicht, wie viele Leute da schon drauf gesessen haben und Fotos haben machen lassen. Unter anderem auch die eine, ein Mitglied von Pussy Riot, ja, als die da war, der hat die sich raufgesetzt. Ja, viele andere haben, weil das so toll ist, ein tolles...
Ach, das finde ich ja spannend.
Und über 100 Jahre alt, das steht immer noch im Amtszimmer.
Und die Fotos, hast du die auch noch von all denen, die da drauf gesessen haben? Nee,
von allen nicht, die haben die ja auch selber, nein, die haben ja selber auch ihre Handys da gezückt. Ne? Also das ist, ja, das steht da immer noch. Also der Amtsschimmel wird nicht, sondern das ist tatsächlich von einem...
Das ist das Zirkuspferd.
Ja.
Schön, so nostalgisch, romantisch beinahe.
Mhm.
Ja, aber das wundert mich jetzt bei dir auch nicht mehr, dass du das auch so schätzt.
Siehste.
Auf was freut ihr euch im kommenden Sommer? Ganz ehrlich, auf frei. Ich freue mich so auf nichts planen, nicht morgens früh aufstehen, die erste Sitzung am Telefon, die nächste Sitzung an der Redaktion. Also ich liebe ja meinen Beruf, aber du weißt, ich liebe es auch dann immer wieder abzutauchen und Freizeit und Leben mit Familie, Freunde.
Ich habe ja jetzt jeden Tag eigentlich Urlaub und dementsprechend freue ich mich ganz besonders, dass ich die meiste Zeit im Sommer immer sehr, sehr gerne in Berlin verbringe.
Ja, ich auch.
Weil die Stadt dann sich entspannt.
Ja.
Ja, ja, du kriegst im Restaurant, kriegst du einen Platz und du kannst draußen sitzen, ja, wenn das Wetter einigermaßen ist. Und die Stadt ist dann so schön, ja. Und ich freue mich darauf, das wieder zu genießen und auch Ecken zu besuchen, wo ich sonst vielleicht nicht hinkomme. Ja, also auf einen entspannten Sommer in Berlin.
Meine Freundin Alexa, die du auch kennst, Maria Surholt, die Verwaltungsdirektorin von In aller Freundschaft, Frau Marquardt und ich, wir sind ja wirklich engste Freundinnen. Wir haben gesagt, die hat jetzt gerade ganz lange Theater gespielt, im Schlossparktheater. Ich habe viel gearbeitet und wir haben einfach so manchmal das Gefühl, da ist so eine Glasscheibe zwischen uns und dem Leben. Wir sehen das Leben da so, aber wir funktionieren und wir arbeiten und wir machen das auch super gern, aber wir wollen so ein bisschen wieder so bunte Sachen machen, so Erlebnisse, an die wir uns in 10 Jahren noch erinnern. Und wenn wir noch, was auch immer, vom Töpferkurs über Schwimmkurs über, also Museumsbesuche, keine Ahnung, irgendwelche Aktivitäten uns einfach raussuchen, auch wenn wir darauf vielleicht gar keine Lust haben. Aber ich glaube... Aber
das merkt ihr ja dann, ob euch
ja,
das
und wir machen einfach was. Das finde ich toll.
Also wir werden versuchen, diese Sommerpause wirklich toll zu genießen und das wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Hörern und jetzt können wir ja auch mal sagen Zuschauerinnen und Zuschauern.
Ja, genau.
Auch allen.
Ja.
Ne? Also
und Sommer. Ich muss mal dir auch was sagen. Ich finde, dass wir das echt schön gemacht haben, dass wir so auch unsere Gäste immer so am Start hatten und dass die alle so einen Spaß auch hatten, auch mit uns zu quatschen.
Und vor allen Dingen nach so langer Zeit, wir haben tatsächlich noch Telefonnummern.
Ja.
Also unsere ganz erstaunt.
Ihr wisst, es sind ja wirklich Leute aus unseren Telefonbüchern, die wir anrufen und da haben wir noch so einige. Petto, ja, stimmt.
Also,
habt's gut, lasst's euch gut gehen. Wir hören uns, wir sehen uns und wir freuen uns ganz toll auf euch.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 88.8. Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im rbb-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Nö, Leute, keine Panik. Hier ist die Nachtigall.
Ihr kennt ihn, Udo Lindenberg. Aber kennt ihr ihn wirklich?
Und es gibt demnächst einen Podcast, extrem empfehlenswert. Ne?
Darin lernt ihr ihn richtig kennen, den Panikpräsidenten, den größten Rockstar Deutschlands. Wir reisen durch Udos Leben, von der Provinz in Gronau bis nach Hamburg, von der Reeperbahn bis an die Berliner Mauer.
Ja, wir fahren die DDR.
Erzählen Geschichten, die noch keiner erzählt hat.
Wir sind alle stinkbesoffen dann, aber Udo nicht. Der konnte echt noch normal gehen und alles.
Mehrmals ist Udo fast gestorben. Wer hätte gedacht, dass er 80 wird?
Sein Geburtstag ist schon irgendwie auch ein bisschen witzig, ne? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass man so ein Alter überhaupt erreicht. Also im Lebensstil.
Freunde erzählen schonungslos, was war.
Es war entsetzlich, es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Ich sag, was, du willst nicht mit mir reden, du bist ein Wichser. Und leg auf.
Und ihr seid dabei, als Udo so hoch fliegt wie nie zuvor.
Das ist einer der ganz, ganz großen Songs, der in die Geschichte eingehen wird. Das weiß ich jetzt schon.
Und nie zuvor ist jemand so zurückgekommen wie Udo Lindenberg. Ihr seid dabei bei einem großen Treffen der Panikfamilie. Udo nimmt uns mit auf eine emotionale Tour. Dort, wo sonst kaum jemand sein darf.
Das ist die geheime Panikzentrale. Nicht alle kriegen Zutritt und so.
Die Panikzentrale ist seine Suite. Die Suite ist sein Zuhause. Und dieser Podcast ist der größte, den es je über ihn gab.
Wer das nicht hört, macht sich strafbar.
Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Und wenn ihr das Ding schon abonniert habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn alle Folgen bekommt ihr hier ab dem 6. Mai in ARD Sounds.